Also ich war sehr lange auf der Suche nach einem geeigneten Stoff. Als ich das Buch »Mein Name sei Gantenbein« von Max Frisch gelesen hatte, da wusste ich sofort, dass dies mein Stoff sein würde. Und was mich daran faszinierte, war die neuartige Herangehensweise an das alte Thema des Beziehungsdramas, nämlich die Art, wie er verschiedene entgegengesetzte Erzählpositionen einnimmt, wie er gleiche Situationen aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet und dann auch, wie er mit der Selbstironie umgeht, die Figur Gantenbein, die sich blind stellt, um nicht sehen zu müssen, was um ihn herum geschieht. Das sehe ich als eine sehr treffende Metapher auch für die Gespaltenheit des heutigen Menschen, wo wir doch alle mitbekommen, was auf der Welt geschieht und trotzdem so tun manchmal, als sehen wir es nicht. Und um dieses komplexe Geschehen auf die Musik zu übertragen, habe ich eine Grunddisposition entworfen, die aus mehreren Zeitebenen besteht, die sich permanent überlagern. Und das wurde dadurch erreicht, dass die beiden Protagonisten sich in Alter Egos aufteilen, sodass sie sich gegenseitig kommentieren können. Und daraus ergibt sich dann auch die formale Anlage des ganzen Stückes. Die erste Szene, mit der die Oper beginnt, die Einleitung bzw. die Erinnerungsszene 1, das ist eine sogenannte Kommentarebene, die spielt in der historischen Gegenwart der 60er Jahre, als diese Beziehung zwischen Max Frisch und Ingeborg Bachmann stattfand. Und diese Kommentarebene zieht sich durch das ganze Stück hindurch, während auf einem anderen Teil der Bühne von den beiden Alter Egos Szenen aus dieser vergangenen Beziehung gespielt werden, also die Vergangenheit darstellen. Und es ist auch noch eine utopische Szene dazwischen gelegt und am Ende sinkt es wieder zurück in die Kommentarebene. Das ist die mehrschichtige Grundanlage. Es beginnt, die Oper beginnt mit zwei der tiefsten Instrumente des Orchesters, nämlich mit den Kontrabassklarinetten. Die röcheln so im tiefsten Register vor sich dahin und drücken in gewisser Weise die Trauer, die Trostlosigkeit aus. Denn Max Frisch sitzt alleine, verlassen in der ehemals gemeinsamen Wohnung und erinnert sich an Momente aus der gescheiterten Beziehung. Seine Verzweiflung versucht er zu unterdrücken. Er überlegt sich zwar, soll ich ein Zündholz an den Vorhang halten und das alles entflammen. Er versucht es aber zurückzuhalten und in seinem Innern aber explodiert es. Und diese Art Verzweiflungsmusik wird, das werden Sie sehr gut hören, am Ende der Einleitungsszene gespielt von den außer sich geratenen Blechbläsern, die sehr aufgeregt und wild fast Unmögliches zu vollbringen haben. Im Übergang dann zur zweiten Szene. Die zweite Szene, das ist jetzt eben eine Szene aus der Vergangenheit, die sogenannte Trennungsszene. Da werden Sie zum Teil auch ein bisschen Bühnengeräusche hören. Diese Verzweiflung und Wut wird auch von den Protagonisten dargestellt, indem sie auf der Bühne Gegenstände herumwerfen. Die zweite Szene Die sogenannte Trennungsszene beginnt einerseits mit sehr hohen Streichen, die in gewisser Weise das weibliche Prinzip darstellen, und auf der anderen Seite die schweren Blechbläser, die das Männliche darstellen. Am Anfang sehr kompakt, löst es sich allmählich auf, dieses Blechgedonner, in eine Kontrapunktik, und das steht natürlich für die gewissermaßen Auflösung der Identität. Die Suche nach der Identität war ja etwas sehr Wichtiges für Max Frisch, und wie er sich hier in Frage gestellt fühlt durch die sich auflösende Beziehung, das wird eben auch musikalisch dargestellt, noch bevor die Solisten dann eintreten und sie singen: Ich möchte nicht mehr hier sein, ich möchte außerhalb der Zeit sein, wieso hat es denn sein müssen? Also es ist die ganze Verzweiflung, die hier zum Ausdruck kommt. Jeder sucht seine Identität, indem der Tenor beispielsweise für sich die Blechbläserakzente in Anspruch nimmt, die ihn unterstützen. Dagegen wird gesetzt der Bariton mit den sehr weichen Holzbläserakkorden. Der Sopran, sehr aufgeregt und aufgewühlt, hat tremolierende Streicherakkorde, und für den Mezzosopran bleibt dann nur noch das Schlagzeug über. Und ihre Identitäten verwischen dann, lösen sich auf, indem sich diese vier Stimmen zu einem Quartett zusammenfinden. Aber eigentlich sind sie unglücklich, möchten vor sich selbst davonrennen, und dieses vor sich selbst davonrennen wird vom Orchester dargestellt, das hier am Schluss der Trennungsszene in einem irrsinnigen, schnellen Tempo spielt und sozusagen wie in einem Höllenritt durch den Orchestergraben jagt. Und dann kommt der große Kontrast. Jetzt kommt als dritte Szene die Beziehungsutopie, der Traum, wie eine Beziehung idealiter sein könnte. Und das wird dargestellt durch sozusagen schwebende Streicher, die wie abgehoben im Sphärischen erklingen, und wir hören auch keinen Text rezitiert oder gesungen, sondern nur Vokalisen aus der Ferne und dann so wie Sprachpartikel, das hört man im Konzertsaal bzw. in der Oper aus Lautsprechern im Rücken des Publikums, und man ist nicht sicher, versteht man diese Sprache, das ist eben eine Art utopische Sprache, die dann auch die Utopie als solche entlarvt. Und von dieser abgehobenen Szene fallen wir dann wieder zurück in die nächste Szene, in die Vergangenheit sozusagen, in die Eifersuchtsszene. Und da hören wir am Anfang das Kontrafagott, das den humpelnden Gantenbein darstellt, der da blind mit dem blinden Stock durch die Gegend wankt, als sehr tiefes Instrument, und im Gegensatz dazu in einer sehr mickrigen Lage das Piccolo, auch wieder dieser Gegensatz zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip, und in der Mitte dann sehr lange Hornklang, so warme, fast kufladenartige Sounds, die da sich ausbreiten, so getupft von Trompetentupfern. Dann kommt auch ein sehr schwierig zu interpretierendes Duett zwischen dem Bariton, dem Protagonisten, dem männlichen, und seinem Alter Ego, dem Tenor. Sie sinnieren über die Eifersucht, was das eigentlich für ein dummes Wort ist, und schwanken zwischen der Lächerlichkeit der Eifersucht und dem emotionalen Betreffnis der Eifersucht hin und her. Und das steigert sich dann, er singt auch, wie er sich als Narr sieht, bevor dann ein weiterer Höhepunkt der Oper angepeilt wird, nämlich die sogenannte Rache-Arie, wo der Sopran, nur begleitet vom sehr virtuosen Xylophon, schier Unmögliches zu vollbringen hat, eigentlich bis an die Grenzen des Singbaren und des Virtuosen, auch des rhythmisch-virtuosen, getrieben wird. Auch die vier Solisten vollbringen in diesem Stück ganz eine außerordentliche Leistung, wie auch das Luzerner Sinfonieorchester, das möchte ich auch erwähnen, das hier mit großem Engagement sich einsetzt, wofür ich sehr dankbar bin. Und von dieser vierten Szene, der Eifersuchtsszene, fallen wir dann wieder zurück auf die Kommentarebene, die Ausleitung bzw. Erinnerungsszene 2, wo diese verschiedenen fast leitmotivisch Affekte charakterisierenden Instrumente sich gewissermaßen neutralisieren, indem alle Instrumente sich im Geräusch wiederfinden. Es ist so wie das Kippen der Peripetie am Ende des griechischen Dramas. Plötzlich finden wir uns wie in einer anderen Welt wieder. Das wird dann auf der Bühne auch dargestellt, indem der Vorhang schon fällt und man sich nur noch auf dieses rumorende, geräuschhafte des Orchesters konzentrieren kann. Und aus dem Hintergrund wieder, vom Rücken des Zuhörers abgestrahlt, kommt die Sprache jetzt. Es ist ganz, ganz leise gesprochen, aber elektronisch verstärkt und wirkt dann so fast wie schon aus dem Totengrab, wo die Stimmen ihre letzten Sätze sprechen. Sie wollen nichts mehr zurücklassen, die Frau will nichts mehr zurücklassen, nicht einmal ihren Namen. Und er sagt dann als letzten Satz: alles wie nicht geschehen.
Sie wollten eigentlich ursprünglich auch einen Text von Bachmann verwenden. Das hat nicht funktioniert. Also wie war die Grundidee dort?
Also mein Name sei Gantenbein hat Max schon zu schreiben begonnen, als sie beide noch zusammen in Rom wohnten, in derselben Wohnung. Man muss sich das vorstellen. Unten arbeitet Ingeborg Bachmann an irgendeinem ihrer Gedichte. So, und oben schreibt Max Frisch an einem Roman, wo er die Knörse dieser Beziehung verarbeitet. Und das hat in gewisser Weise dann Ingeborg Bachmann auch betroffen, sodass sie erst viel später in einem anderen Roman sich darauf bezogen hat, nämlich in Malina. Und das ursprüngliche Konzept von mir sah natürlich vor, dass Ingeborg Bachmann mit ihren Worten sich verteidigt und Max Frisch mit seinen Worten spricht. Jetzt war es aber so, dass die Erben der Ingeborg Bachmann ihr eigentlich bis heute nicht verziehen haben, dass sie diese Beziehung zu Max Frisch eingegangen ist. Sie werfen ihr das quasi immer noch vor und lassen nichts unversucht, um Max Frisch als Bösewicht darzustellen. Man kann das auf dem Internet problemlos nachkontrollieren. Als Bösewicht, der schlussendlich am bis heute nicht aufgeklärten Tod der Ingeborg Bachmann schuld sei. Und sie haben dann verboten explizit, dass Texte von Ingeborg Bachmann in Verbindung mit Texten von Max Frisch zu einem Libretto verschmolzen werden. Ich hätte ohne weiteres Texte von Ingeborg Bachmann allein verwenden dürfen, aber nicht in Verbindung mit Max Frisch. Und das finde ich eigentlich einen Skandal.
Sie mussten sich also quasi das Libretto selber nur aus Max Frisch quasi heraus gestalten.
Ja, und vor allem musste ich die Texte neu zusammensuchen aus den Büchern von Max Frisch, vor allem Mein Name sei Gantenbein, zum Teil auch Montauk, nachdem ich die Singstimmen bereits komponiert habe. Mhm. Also es ging nicht nur darum, dass die Silbenzahl ungefähr stimmte, sondern die ganzen Szenenstimmungen mussten identisch sein. Und das war gar nicht so einfach. Es ist glücklicherweise gegangen. Dafür bin ich auch dankbar, dass das geklappt hat.
Wie sind Sie denn mit dem Gesang umgegangen? Das ist ja das Spezielle, die Operndramatik, der Gesang.
Das hängt damit zusammen, wie die Protagonisten und die Alter Egos miteinander umgehen, das heißt sich kommunizieren oder sich in der Erinnerung quasi auch in die Gefühlswelt des anderen hineinziehen lassen. Das heißt, in dieser Oper gibt es nicht im traditionellen Sinne eine Leitmotivik, die Identität behaupten würde, die ja nicht existiert. Das geht bei Max Frisch gar nicht, denn die Suche nach der Identität war bei ihm ein Grundthema. Und es ist in dieser Oper ja eher so, dass es Leitmotive gibt in einem gewissen Sinne für bestimmte Affekte oder Stimmungen, in denen sich dann beide Personen befinden. Und dementsprechend ist auch die Singstimme oder die Singstimmen sind dementsprechend gestaltet, indem sie sich manchmal versuchen, voneinander abzuheben durch ihre Art des spezifischen Singens, wie beispielsweise eben in der Trennungsszene, wo jeder versucht, eine eigene Identität auszubilden, wo sie dann am Schluss aber trotzdem im Quartett wieder verschmelzen und ihre Identität aufgelöst wird. Und in anderen Szenen, wo sie sich in einer ähnlichen Stimmungslage befinden, singen sie auch wieder ähnlich. Und da ist dann die Unterscheidung nur noch durch die zeitliche Ebene gegeben. Das heißt, es gibt verschiedene Typen von Singstimmenbehandlung, entsprechend der Gestimmtheit, der Situation, in der sie sich befinden. Und da wird man auch ohne weiteres Analogien finden, beispielsweise am Anfang der Eifersuchtsszene, dieses Duett zwischen Bariton und Tenor entspricht natürlich am Ende der Eifersuchtsszene dem Duett zwischen Sopran und Mezzosopran in der Art, wie sie singen und auch in der Art der Auseinandersetzung.
Es gibt also viele Beziehungen, so Beziehungen strukturell auch innerhalb des Stücks.
Ja, das Stück ist natürlich in sich sehr vielschichtig. Ich habe jetzt nur versucht, so eine leicht verständliche Oberflächenbeschreibung abzugeben. Aber natürlich gibt es den doppelten Boden, gibt es Querbezüge, wo sich das Stück wie selber spiegelt oder sich relativiert, wo Entsprechungen und Bezüge eingebaut sind, die einen Untergrund, eine subkutane Ebene generieren, die eben nicht direkt, aber ich denke, umso mehr im Unbewussten wirkt.